Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Archäologie News hier auf diesem Kanal, heute für den Januar 2023. Es ist einiges passiert. Lasst mich wie immer in den Kommentaren unten wissen, was ihr am spannendsten fandet. Und damit ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute beginnen wir mal mit dem Neolithikum, und zwar sind neue Studien rausgekommen zu der Erforschung der Wanderungsbewegungen von neolithischen Jäger- und Sammlergruppen aus dem Altai-Gebirge. Das Altai-Gebirge ist vor allem bei mir in den News, hier in dem Newsformat, vor allem wahrscheinlich durch den Denisova-Menschen aufgefallen, würde ich jetzt mal sagen. Aber natürlich auch der Homo sapiens ist da früher oder später dann vorbeigekommen. Und man geht vor allem aus, dass so vor circa 10.000 Jahren das spätestens begonnen hat, dass da Wanderbewegungen über große Distanzen erfolgt sind. Man hat jetzt eine Studie eben veröffentlicht, wo man ein paar genetische Untersuchungen gemacht hat, aber auch eben materielle oder kulturelle Güter dann eben untersucht hat, miteinander verglichen hat und da ja bis jetzt unbekannte Populationen auch ausgemacht hat und ja dabei eben feststellen konnte, dass das ja schon vor, also das bezieht sich jetzt auf vor 7500 Jahren, dass das ein ganz, ganz wichtiger Knotenpunkt für diese Wanderbewegungen waren aus Nordsibirien, Zentralasien und Ostasien. Und klar ist es, mit Funden aus der Zeit sind jetzt nicht ultra, ultra viele. Man hat auch hier wieder ein bisschen Schwierigkeiten, ist das eine ein schamanisches Grab oder nicht. Aber ja, also sowohl die genetischen Analysen zeigen, dass da eben große Wanderbewegungen stattgefunden haben, aber auch eben der kulturelle Einfluss kommt teilweise von sehr, sehr weit her. Und da das bei allen untersuchten Individuen mit ihrem Grabinventar so ist, kann man ziemlich sicher eigentlich davon ausgehen, dass das der Standard war und jetzt nicht die Ausnahme, dass mal eine Gruppe weit gezogen ist oder ein Individuum, sondern es war eben gang und gäbe. Und es gibt noch ganz viele große Lücken dort auch auf der Karte. Das Altai-Gebirge ist groß, generell der ganze Raum da ist groß und natürlich noch nicht archäologisch alles so abgedeckt wie bei uns, wo, sage ich mal, jeder Quadratzentimeter Erde bewegt worden ist und bebaut ist und alles Mögliche. Drum, wird uns da bestimmt noch einiges in Zukunft an weiteren News erreichen. So, weiter geht's. Und zwar mit einem Thema, was wir hier noch nie behandelt haben, aber ultra spannend ist, meiner Meinung nach. Und zwar geht's um Heiratspolitik, Heiratsregeln im antiken Griechenland, beziehungsweise hier in der Bronzezeit, in der minoischen Kultur. Und da hat man sich auch wieder alte Genome angeschaut und hat dabei jetzt eine riesige, riesige Studie eben gemacht und ganz spannende Ergebnisse sind dabei rausgekommen. Also unter anderem konnte man jetzt den ersten Familienstammbaum des antiken Mittelmeerraums nachrekonstruieren von einem Gehöft, also von einem Bauernhof. Im weitesten Sinn eben, wird jetzt nicht näher ausformuliert, aber genau, ein Gehöft. Und dort konnte man eben die Verwandtschaft der Bewohner und der Familien eben rekonstruieren und ganz spannende Sachen rausfinden. Das Ganze datiert eben 16. Jahrhundert vor Christus. Und was man eben generell sagen kann, was so in der gesamten antiken Welt seinesgleichen sucht, ist diese strikte Regel, dass es total üblich war, seine Cousine oder sein Cousin ersten Grades zu heiraten. Also das zieht sich da wie ein roter Faden hindurch. Und Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wieso, ne? Da kann man jetzt wieder spekulieren. Es gibt so ein bisschen die Theorie eventuell, dass es halt ist, dass wenn es dann, dass es nicht dieses Ackerland, was man hat, oder die Fläche durch Vererbung nicht immer weiter aufgeteilt wird. Und bestimmt noch viele andere Theorien. Was halt Fakt ist, ist, dass natürlich so die Familie an einem Ort eher gebunden ist und auch ja, verstärkt eben dann präsent ist, was praktisch auch wieder relevant ist für die Landwirtschaft dort, die sich auf Oliven- und Weinanbau spezialisiert hat. Wird bestimmt auch noch mehr dazu rauskommen, aber insgesamt natürlich schon mal sehr toll, dass man sowas überhaupt rausfinden kann. In dem Artikel ist auch von Heinrich Schliemann eben die Rede, der dort diese Schachtgräber von Mykene ausgegraben hat vor circa 100 Jahren. Und da war das natürlich solche Untersuchungen noch nicht möglich. Da musste man ganz wild spekulieren über die Verwandtschaftsgrade. Und ja, ist toll, dass wir heute solche Untersuchungen machen können. Jetzt haben wir das hier für die Bronzezeit eben im heutigen griechischen Raum. Und ja, mal schauen, welche geografischen Gebiete noch in Zukunft untersucht werden, welche Epochen und was man da ja für völlig neue Forschungsansätze dann der Welt präsentiert. So, abschließend geht es mal wieder um Ernährung, aber anders als wie ich bisher berichtet habe, ein bisschen früher. Und zwar beschäftigen wir uns jetzt mit Untersuchungen an Zähnen vom Homo erectus, der im Pleistozän gelebt hat, also unser Vorfahr, oder einer unserer Vorfahren, muss man natürlich sagen. Und zwar Pleistozän 1,4 Millionen Jahre bis vor 700.000 Jahren, grob. Es gibt immer wieder neue Entdeckungen und. Auf der Insel Java hat man sich das Ganze angeschaut. Da gibt es Zähne, die man eben untersuchen konnte. Ganz kurz zum Homo erectus, der erste aufrechtgehende Mensch, gilt auch bei uns eben als der erste Europäer. Genau, kann man sich vielleicht daher ganz gut merken oder bringt es irgendwie in Verbindung. Man hat auf Java von verschiedensten Tieren die Zähne auch aus der Zeit, die man untersuchen kann. Aber wirklich interessant ist es im Verhältnis zu den Orang-Utans, die damals auch parallel gelebt haben. Da wir hier natürlich eben zwei Hominiden-Gattungen haben, den Menschenaffen und den Mensch. Und ja, das Schöne an so Zahnuntersuchungen ist, ne, das ist auch was, wo man, ist eine relativ moderne Forschung und man hat ein viel greifbareres Gefühl irgendwie von so ja, vergangenen Kulturen. Auch völlig egal, ob das jetzt, ich habe glaube ich schon mal aus der Bronzezeit was berichtet oder ob man jetzt eben hier so früh oder ja, so alte Proben hat. Muss man ja sagen. Und da ist rausgekommen, dass die Orang-Utans viel abhängiger waren von so saisonalen ja, Ernährungsgewohnheiten. Also in der Regenzeit wurden in dem Regenwaldgebiet viele Früchte ausgebildet, sage ich jetzt mal. Oder es gab halt viele Früchte, dann haben sie das gegessen. In der Trockenzeit mussten sie ein bisschen umschwenken und haben dann wahrscheinlich Eier gegessen. Und Insekten, aber der Homo erectus, bei dem sind die Daten, die man aus den Zähnen gewinnt, eben ein bisschen anders. Homo erectus ist Allesfresser gewesen, zeitweise Fleischkonsument und drum sind da nicht solche Peaks in dem Diagramm. Die ganzen einzelnen Diagrammeigenschaften und verschiedensten chemischen Zusammensetzungen werde ich euch jetzt offensichtlich nicht hier weiter ausführen, denn das Ganze ist meines Erachtens sehr kompliziert und dann hört ihr mir eh alle nicht mehr zu. Wenn euch das interessiert, schaut euch auf jeden Fall den Artikel an, da kann man viel lernen. Auch ganz interessant, weil das bei uns natürlich ja auch so ist, ne? Eure Zähne sind auch sozusagen ein Buch über eure Ernährung. Und ja, da kann man viel rauslesen. Und genau, und das Spannende ist eben, dass die weniger vom saisonalen Nahrungsangebot abhängig waren und das da dann eben auch wahrscheinlich einfacher hatten. Und ja, ich finde, wie gesagt, ich habe es mit reingenommen, weil ich das eben immer ganz toll finde, solche ja, Ergebnisse euch zu präsentieren. Das ist einfach, ich finde, man hat diese Menschen von damals einfach dadurch ein bisschen greifbarer, kann sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Man kann jetzt auch Überlegungen natürlich anstellen, wie haben die sich sonst verhalten. Orang-Utans mussten vielleicht auch lebensraumtechnisch dann so ein bisschen saisonbedingt abweichen. Genau, kann man durch diese Problemklärung jetzt ergeben sich tausend neue Probleme, die man munter erforschen kann. Und das ist natürlich immer, ja, sehr spannend. Davon lebt die Wissenschaft. Damit haben wir es für heute auch. Ich denke, es fühlt sich an, als wäre das heute kurz und knapp. Finde ich sehr gut. Jetzt im Februar ist natürlich auch schon wieder einiges passiert. Freue ich mich auch schon, euch das dann nächsten Monat präsentieren zu können. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie bereits eingangs gesagt, lasst es mich gerne wissen, was euch gefallen hat. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im Stream oder im nächsten Video. Macht es gut. Bis dahin. Ciao.